Ich habe euch heute etwas mitgebracht, was aussieht wie eine Sanduhr. Eine Sanduhr ist gerade noch da oben. Der Sand ist oben noch versteckt, aber wird sich vielleicht noch ändern. Sanduhren waren früher vor allem Mode, als es eben noch keine Smartwatches gab, keine iPhones. Und Sanduhren standen früher auch auf evangelischen Kanzeln, es waren meistens 4 Stück, jeweils Viertelstunde. Und der Küster hatte die Aufgabe, immer nach einer Viertelstunde dann eine umzudrehen. Dann kam der nächste Abschnitt. Dann wusste die Gemeinde immer ganz genau, wann das lang ersehnte Amen zu erwarten war. Aber die Gottesdienstbesucher sollten Anspruch haben auf eine, das ist ein bisschen wackelig hier, schräg, auf eine anständige Predigt von einer Stunde Dauer. Bei den Katholiken, da ist es ja ein bisschen anders, sie predigt oft nach 7 Minuten schon wieder vorbei. Und diese Sanduhr ist vermutlich auch aus einer katholischen Produktion, denn sie geht gerade 10 Minuten. Und dann muss man sich schon wieder umdrehen, deswegen mache ich jetzt erstmal noch nichts damit. Ich habe sie auch nicht mitgebracht, damit ihr euch rechtzeitig auf das Amen in der Predigt freuen dürft, sondern weil Sanduhren ja bis heute immer noch ein sehr sprechendes Symbol für die Vergänglichkeit sind. Und auch eine Herausforderung an uns. Wie verläuft, wie verrinnt vielleicht dein Leben? Jeder Tag, jede Stunde, ja, jede Sekunde wird die Zeit ja kürzer, die noch vor uns liegt, unaufhaltsam. Ob wir reich sind oder arm, ob wir jung sind oder alt, wobei im Alter der Sand etwas schneller zu fließen scheint. Aber letztlich rinnt der Sand vom ersten Tag unseres Lebens, vom ersten Babyschrei an, von der Zeitenwende in der Familie an. Die meisten versuchen natürlich, das irgendwie zu verdrängen. Nehmen mit, was das Leben zu bieten hat. Essen und trinken, fahren Urlaub, kaufen sich schöne Sachen, genießen das Leben, denn morgen sind wir tot. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Hört sich das nach einem Satz aus der Bibel an? Nicht so ganz sicher. Es ist ein Satz aus der Bibel. Im Alten und im Neuen Testament steht das drinne. Paulus sagt, das ist der durchaus nachvollziehbare Lebensstil von Menschen, die nicht an die Auferstehung glauben. Die glauben, dass es mit dem letzten Sandkörnchen aus und vorbei ist. Auf Deutsch, dass es im Grunde ständig abwärts geht. Paulus hatte es in Korinth sogar mit Christen zu tun, die in dieser Hinsicht eine echte Blockade hatte, mit Christen. In 1. Korinther 15 sagt er deswegen, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus. So sind wir die elendesten unter allen Menschen. Und dann, so sagt Paulus, dann würde in der Tat nichts dagegen sprechen, dass wir essen und trinken und dann sich allen anderen anzupassen, sich irgendwann in die Kiste zu legen, Deckel drauf, Nagel rein und Schluss ist. Aber Gott sei Dank durften wir ja vor kurzem Ostern feiern. Und Ostern ist ja nicht etwa mit Ostermontag schon wieder vorbei, auch nicht mit Pfingsten, obwohl Pfingsten in kirchlicher Tradition den Osterfestkreis beendet, sondern letztlich feiern wir ja jeden Sonntag Ostern, Auferstehung. Und darauf bezieht sich auch der Titel der heutigen Ansprache, Zeitenwende. Warum Christen aufwärts leben? Das hier, das ist keine normale Sanduhr, wie ihr vielleicht schon entdeckt habt. Weil die meisten wahrscheinlich kein Opernglas mitgebracht haben, können die es dahin vielleicht gar nicht sehen. Vielleicht kann die Technik es mal einstrahlen. dieses Bild, erstmal das Foto von dieser Sanduhr, bei der ist etwas anders. Nämlich, da gehen die Kügelchen aufwärts und nicht abwärts. Etwas sehr Schönes, was ich vor einiger Zeit mal von einer katholischen Jugendreferentin geschenkt bekommen habe. Und ich glaube, diese Kontrasanduhr, wie man auch sagt, die kann eine Erinnerung an uns sein. Leute, entspannt euch. Ihr müsst nicht alles rausholen aus diesem Leben. Ihr müsst nicht alles mitnehmen und auch noch die tollste Kreuzfahrt erlebt haben und zu den Malediven geflogen sein. Es kommt noch etwas unvergleichlich viel Schöneres. Und jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde kommen wir diesem unvergleichlich viel Schöneren näher. Christenleben aufwärts. Nicht abwärts. Und es ist so wichtig, daran festzuhalten, weil alles andere ja anscheinend nur noch abwärts geht. Und diese Sanduhr, diese Kontrasanduhr, kann vielleicht auch als Ermutigung dienen, den Kopf eben nicht einfach in den Sand zu stecken, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir mit allen möglichen Problemen zu kämpfen haben, sondern dass wir unseren Blick, unsere Gedanken, unser Herz aufwärts lenken, zu ihm hin, zu dem Auferstandenen. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, wir wissen, Gott, der den Herrn Jesus vom Tod auferweckt hat, wird uns genau wie ihn auferwecken. Und darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht unterkriegen, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist, nach oben, auf Jesus. Seit Ostern dürfen wir wissen, wer zu Jesus gehört. Für den geht es vom ersten Tag seiner Wiedergeburt an, jedenfalls von der Zielrichtung her, von der großen Zielrichtung her, immer nur aufwärts. Selbst wenn der Alltag natürlich und die Nachrichten genügend an Tälern und Tiefen und Katastrophen bereithalten. Aber die Gesamtausrichtung unseres Lebens ist aufwärts. Denn Glaube bedeutet, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. So hat es Petrus ausgedrückt. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Eine Hoffnung, die ja ihren Grund in einem Ereignis hat, das die komplette Weltgeschichte in ein Vorher und in ein Nachher verwandelt hat. Denn ohne Ostern würden wir eben nicht vor Christus und nach Christus sagen. Die Auferstehung, sie ist eine Tatsache. Paulus spricht von über 500 Zeugen, die Jesus selber gesehen haben. Und die meisten von ihnen waren noch am Leben, konnten befragt werden. Und etliche von ihnen waren Finanzbeamte. Also eher nüchterne Menschen, würde ich mal sagen. Keine Träumer, sondern Menschen, für die Zahlen und Fakten zählen. Zöllner. Ihr glaubt normalerweise nur, was sie anfassen konnten, was sie sehen konnten, was sie zählen konnten. Und als es dann auch noch Pfingsten wurde, da wurde die Hoffnung ihnen so stark, so lebendig, dass der gleiche Jesus, den sie gesehen hatten, auch wiederkommen würde und seine Herrschaft sichtbar aufrichten. So lebendig, dass sie dafür bereit waren, ihren Kopf auf den Block zu legen. Und die meisten der Jünger von Jesus, bis auf eine Ausnahme, sind tatsächlich für ihren Glauben gestorben. Das macht man nicht für eine Halluzination. Denn sie wussten, wohin ihr Leben geht. Sie wussten, dass es aufwärts geht. Übrigens wusstet ihr, dass die meisten Pioniere der modernen Naturwissenschaften auch gläubig waren? Newton, Kepler, Galilei, Kopernikus, Mendel, Faraday, Pasteur und viele, viele andere. Menschen, die wirklich Verstand hatten, Menschen, die sich wirklich für Fakten interessierten. Und lebendig ist unsere Hoffnung, wenn wir daran glauben, dass der Auferstandene tatsächlich am Werk ist, dass er die Fäden unseres Lebens in seiner Hand hat und dass er uns ans Ziel bringt. Diese Hoffnung beinhaltet nicht unbedingt, dass meine Wünsche, meine Ziele alle in Erfüllung gehen, dass wir in diesem Leben von Sieg zu Sieg eilen werden oder auch, dass meine Krankheit in jedem Fall gut ausgehen wird. Nein. Aber diese Hoffnung weiß, dass der Weg durch Dunkelheit hindurch auf jeden Fall aufwärts führt, zu ihm hin, ans Licht. Wir leben aufwärts als Christen. Und wenn Zeiten kommen, wo es wirklich hart auf hart kommt, dann will Jesus uns dazu bringen, dass wir uns auf ihn verlassen, auf seine Kraft, auf seine Stärke bauen, nicht auf unsere eigene. Und weil uns das in unseren Tiefphasen oft alleine überhaupt nicht gelingt und gelingen kann, brauchen wir eben einander als Gemeinde. Brauchen wir Menschen, die uns ermutigen, die wir selber ermutigen können. Eine Gemeinschaft, die stärkt. Selbst die Großen der Geschichte, Leute wie Martin Luther, wurden immer von schweren Gedanken, von Depressionen runtergezogen. Von ihm wird überliefert, wie er mal wieder von Schwermut wie gelähmt war. Er arbeitete nicht mehr, er sprach nicht mehr, er betete nicht mehr, er sang nicht mehr. Und in seinem Studierzimmer, wo er es sonst eigentlich liebte, seine Kinder um sich herum zu haben, er war ja auch sechsfacher Vater, war Stille. Er brütete vor sich hin. Tag um Tag lag der Schatten seiner tiefen Traurigkeit auf ihm, über dem Zimmer, über dem ganzen Haus. Und seine Frau Käthe machte sich ernsthafte Sorgen. Wie konnte sie ihrem Mann nur helfen? Und da hatte sie einen sehr ungewöhnlichen Einfall. Kurz entschlossen zog sich Käthe schwarze Kleider an und klopfte an die Tür seines Arbeitszimmers, trat ein. Luther sah erschrocken auf, als er seine Frau in Schwarz sah und fragte sie, wer ist denn gestorben? Seine Frau antwortete, Gott ist gestorben. Wenn du nicht mehr arbeitest und nicht mehr betest, nicht mehr singst, wenn du nicht mehr sprichst und dich nur noch um dich selber drehst, dann muss Gott offensichtlich tot sein. Und er hat keine Macht mehr. Und da traf es Luther wie ein Blitz. Und er merkte, dass sein ständiges Schauen auf sich selbst, auf seine dumpfen Gefühle, dass es nur weggetrieben hatte von Gott. Und plötzlich wurde ihm wieder klar, zum Verzweifeln ist ja kein Grund. Gott lebt. Jesus ist Sieger. Er ist auferstanden. Und ich tue so, als sei er tot. Und erzählt später, dass es so war, wie wenn eine Sonne durch eine dichte Nebelwand hindurchbricht, ein neues Leben zurückkehrt. Ostern. Und er geht wie befreit wieder an seine Arbeit. Egal, wie es in uns aussieht, als Christen dürfen wir wissen, wir leben aufwärts. Und wie gut ist es, wenn es Menschen gibt um uns herum, die wie Käthe Ideen haben, wie sie einem Mut zusprechen können, die mal ein dickes Kontra gegen unsere Dumpfheit, gegen unsere Abwärtsgedanken setzen. Und deswegen finde ich den Namen eigentlich auch ganz passend, Kontra-Sanduhr. Und für mich persönlich ist es auch total wichtig, in Zeiten von Anfechtung und dunklen Gedanken Kontralieder zu singen. Lieder, die mich wieder hochziehen. Und eines meiner Lieblingskontralieder ist ein uraltes, Jesu meine Freude. Und vor allem die dritte Strophe finde ich ein ausgesprochenes Kontralied, eine Kontrastrophe. Da heißt es, trotz dem alten Drachen, trotz dem Todesrachen, trotz der Furcht dazu. Kontra, kontra, kontra. Tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Gottes Macht hält mich in Acht. Erd und Abgrund muss verstummen. Ein bisschen altertümlich, ich gebe es zu, aber seit über 400 Jahren, oder fast 400 Jahren, singen Christen dieses Lied und es zieht sie wieder nach oben. Und ich würde gerne, dass es bei meiner Beerdigung gesungen wird. Ich glaube, einer der Hauptgründe, warum wir uns manchmal lieber runter als hochziehen lassen, ist, dass wir unseren Gefühlen viel zu viel Platz, viel zu viel Macht einräumen. Gefühlsmäßig ist ja das, was wir fühlen, immer Prio 1. Erst kommt, was wir fühlen, dann, was wir glauben und dann erst ganz hinten irgendwann die Tatsachen, die Fakten. Die Grundlage unseres Glaubens, der Felsen. Und diese Grundlage hat mit uns selber ja zunächst mal gar nichts zu tun, sondern der Fels ist, was Gott getan hat. Was Gott gesagt hat. Es ist also genau umgekehrt. Nicht meine Gefühle. Auch mein Glaube trägt mich nicht immer. Nein, das Entscheidende ist, was er gesagt hat. Was er getan hat und tut. Jeden Tag. Alles andere kommt danach. Darin steht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Punkt. Das gilt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Punkt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Punkt. Dann erst kommt der Glaube. Glaube, der sagt, wenn das so ist, hier bin ich, dann will ich das annehmen, dann muss ich das annehmen. Und das Letzte, was kommt, ist dann das Gefühl. Und weil es im Glauben natürlich auch um Liebe geht, gehören letztlich Gefühle natürlich dazu, keine Frage. Aber Gefühle sind niemals die Grundlage für Glaube. Übrigens auch nicht für die Liebe. Denn oft spüre ich eben nichts. Und doch bleibt felsenfest bestehen, was Gott gesagt hat, was er getan hat. Auch in der Ehe ist es so. Manchmal spürt man nichts, fühlt nichts. Liebe ist die Entscheidung. Wir stehen trotzdem füreinander ein. Und Gott hat sein Ja gesagt, ein für allemal. Und wenn wir Gott nicht glauben, dass seine Worte ernst gemeint sind, wem sollen wir dann noch glauben? Und wir machen Gott wahrlich keine Ehre und keine Freude, wenn wir sagen, ich weiß gar nicht, ob das auch für mich gilt, ob ich angenommen bin, ob ich gerettet bin, ob ich geliebt bin, ob ich in Ordnung bin, ob ich ihm genüge, ob ich recht bin. Natürlich, es kann niemals genügen, was wir selber tun, was wir leisten. Auch mit unseren frömmsten Werken, kann niemals genügen. Weil Gott heilig ist und Licht ohne jede Finsternis. Aber es genügt, was Jesus getan hat. Und das genügt vollkommen. Es genügt, was er uns zuspricht. Es genügt vollkommen. Geliebt, angenommen, gerettet. Punkt. Und darum dürfen wir aufwärts leben. Denn wenn Gott uns anschaut, sieht er zuallererst auf seinen Sohn Jesus Christus. Warum? Wir sind in Christus. Darum sieht er Christus zuerst, seinen Sohn. Und der hat alles getan. Er ist heilig. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, sagt Jesus. Wir sind in ihm, er ist in uns. Wir sind geschützt, wir sind geborgen, wir sind gerettet. Aber Glaube ist eben nicht sehen und Glaube ist eben auch nicht fühlen. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziel, auch durch die Nacht. Die meisten kennen dieses Lied. Wir leben aufwärts. Sondern Glaube heißt daran, festzuhalten, was Jesus für uns getan hat und seine Zusagen ernst nehmen. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Sonst hätte ich nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und der Apostel Petrus redet einmal davon, dass Gott uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Und wenn er so redet, dann geht es ja wirklich um Gottes Handeln und nicht zuallererst um meine Frömmigkeit. Wiedergeboren, das ist etwas, was an mir geschieht. Geburt ist der passivste Vorgang, den es überhaupt gibt. Wiedergeburt ist auch ein passiver Vorgang. Ich werde wiedergeboren. Ein Geschenk, das allen bereitsteht, die darum bitten und die sich dafür öffnen, die Gott handeln lassen. Was ist denn der Unterschied zwischen Geburt und Wiedergeburt? Ich glaube, ein ganz entscheidender Unterschied ist, dass wir von unserer natürlichen Geburt an uns selber als das Zentrum des Universums betrachten. Was ich will, was ich tue, was ich fühle, was ich kann, was ich hinbekomme, ich, mich, meiner, mir, Gott segne uns, alle vier. Und das kann man ja schon bei Babys festmachen. Sie wollen selbstverständlich im Zentrum stehen. Sie finden, dass sie der Nabel der Welt sind. Die Bedürfnisse der Eltern, die Bedürfnisse der Geschwister sind da nicht so wichtig. Babys nehmen sich das Recht raus, Tag und Nacht so laut zu schreien, wie sie nur können, bis endlich die Brust kommt. Dürfen sie auch, sollen sie auch. Babys sind ja trotzdem unglaublich süß. Sie dürfen so sein, aber wir können eben nicht für immer Babys bleiben. Immer glauben, dass gleich wieder die Brust kommt. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung bedeutet, mir wird ein neues Zentrum geschenkt. Nicht ich, sondern er. Nicht meine Bedürfnisse, Pläne, Überzeugungen, sondern seine. Und weil meine Zukunft eben nicht in meiner eigenen Hand liegt, sondern in seiner Hand liegt, weil sein Erbarmen, seine Liebe, seine Gnade so unvergleichlich, so unendlich viel mächtiger ist als alles, was ich selber hinkriege, mir nur erträumen kann. Darum ist die Hoffnung auf ihn eine so gute, eine so lebendige, eine so großartige Hoffnung. Darum dürfen wir aufwärts leben. Früher haben die Menschen ja geglaubt, dass die Welt und damit natürlich sie selber im Mittelpunkt des Universums stehen. Das war übrigens auch die Grundlage und Voraussetzung für die Astrologie. Nämlich der Glaube, dass die Sterne unser Schicksal deswegen beeinflussen, weil alle Sterne auf die Erde ausgerichtet sind. Also im Mittelpunkt. Alle Kräfte wirken auf die Erde und deswegen unser Schicksal beeinflussen. Und natürlich auch, dass die Sonne um die Erde kreist. Wir sagen ja heute noch, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Das ist unsere Perspektive. In Wirklichkeit gehen wir auf und gehen unter. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, damit aufwärts gerichtet sein, bedeutet aber, er ist das Licht, er ist das Zentrum, er ist die Hoffnung. Er ist mein Halt. Es dreht sich nicht alles in der Welt um mich, sondern um ihn. Es geht um seine Welt. Er ist die Hoffnung. Ich lebe aufwärts. Und die Folge ist, viele praktische Folgen. Zum Beispiel, dass Tod kein Tabuthema mehr sein muss für uns. Jesus ist auferstanden und wer ihm vertraut, der braucht keine Angst davor haben, vom Tod zu reden und dem Tod entgegenzugehen, entgegenzusehen. Bei den allermeisten Beerdigungen, die ich zum Teil heute noch mache, stellt sich sehr früh raus, dass Ehepaare nie miteinander die Einzelheiten überhaupt geklärt haben. Im Falle eines Todes. Meine Frau hat sich sogar ihren Grabstein schon rausgesucht. Ich immerhin schon meine Lieder. Kinder, da können wir von Kindern lernen, sind ja in dieser Hinsicht viel unbefangener. Vor einiger Zeit fielen mir ein paar Kommentare von Grundschülern in die Hand, die ihre Gedanken so zum Tod aufgeschrieben hatten. Und eine Achtjährige schrieb, wenn du stirbst, legen sie dich in eine Box und graben sich tief in die Erde ein, weil du dann überhaupt nicht mehr gut aussiehst. Oder eine 9-Jährige schreibt, die Ärzte helfen dir, damit du nicht stirbst, bevor du die Rechnung bezahlt hast. Oder eine andere 9-Jährige, wenn du stirbst, dann brauchst du keine Hausaufgaben mehr zu machen, außer wenn dein Lehrer auch im Himmel ist. Und schließlich eine 10-Jährige, ein guter Arzt kann dir helfen, sodass du nicht sterben musst. Ein schlechter Arzt schickt dich in den Himmel. Wir werden vielleicht etwas anders über den Tod reden wollen, aber ausblenden sollten wir ihn nicht. Und deswegen hat Bonhoeffer auch seinen Studenten empfohlen, jeden Tag 5 Minuten mal über die Ewigkeit nachzudenken. Ich glaube, das ist recht heilsam. Können wir auch, weil wir aufwärts leben. Und das Letzte. Wir sollten uns ja auch in unserem Alltag immer wieder neu darüber im Klaren werden, von wem oder von was will ich mich eigentlich bestimmen lassen? Wen lasse ich darüber entscheiden oder was lasse ich darüber entscheiden, ob ich Grund habe, froh zu sein oder deprimiert, hoffnungsvoll oder müde und niedergeschlagen? Erlaube ich den Umständen darüber zu entscheiden? Sind sie stärker als Gott? Meinem Bauchgefühl? Erlaube ich dem Schicksal über mich und mein Ergehen zu bestimmen? Erlaube ich schwierigen Menschen um mich herum über meine Gefühlslage zu bestimmen? Nein, das sollten wir nicht. Denn als Christen gehören wir dem König aller Könige. Und dieser König ist ein König des Lebens, der Hoffnung. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns immer wieder vor Augen halten, ich gehöre ihm und ich höre auch nur auf ihn. Er lebt in mir und ich in ihm. Das zählt. Das soll mein Leben bestimmen. Schwierige Situationen, schwierige Menschen, ein schwieriges Schicksal, ein Leib, der nicht mehr will, der nicht mehr so richtig kann. Klar, das kann uns paralysieren, kann uns unfähig machen zu sehen, was eigentlich zählt, wohin unser Leben eigentlich geht. Und deswegen müssen wir uns jeden Tag neu Gottes Verheißungen vor Augen stellen und uns auf unsere eigentliche Identität besinnen, auf den inneren Menschen, der von Jesus bestimmt und gelenkt und gestärkt wird, dass wir Königskinder sind. Und deswegen brauchen wir immer wieder sowas wie einen geistlichen Frühjahrsputz, damit unsere Krone wieder anfängt zu glänzen. Nicht nur das Gemeindehaus, dass wir die Sonne reinlassen, dass wir Jesus ranlassen an all den Staub und den Schmutz von Mutlosigkeit und Hoffnungslosigkeit und Schuld und Versagen. Und darum feiern wir nachher auch miteinander das Abendmahl, um einen Frühjahrsputz zu machen, damit Jesus wegwaschen kann, was uns trennt von ihm, was uns nach unten ziehen will, dass wir wieder aufwärts leben können, in Hoffnung auf ihn. Amen. Ewigkeit, sehr passend dazu jetzt wieder unsere Lobpreisband. Dankeschön.